Wir erheben uns. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein herzliches Willkommen heute zum 13. Sonntag nach Trinitatis. Ich freue mich immer, wenn wir hier so zahlreich Sonntagmorgens zusammen sind, Gemeinschaft unterm Kreuz haben, Gemeinschaft mit Gott haben und so Stärke und Kraft in unsere Familien bringen. Ich grüße Sie ganz herzlich mit dem Wochenspruch, der über der heutigen Woche steht. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich freue mich auch besonders, dass das Musikteam heute da ist und uns begleitet. Und so wollen wir mit dem ersten Lied beginnen. Das, was ich brauche, bist du. Wir wollen miteinander beten. den Psalm 112. Er ist oben auf der Leinwand angeschlagen. Wir wollen ihn ganz versig beten, also ich die ausgerückten Zeilen und Sie bitte die eingerückten Zeilen. Preis der Gottesfurcht. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. Wir beten weiter. Heiliger Gott, Vater im Himmel, zu dir kommen wir an diesem Morgen. Dich beten wir an, dich loben wir. Danke, lieber Vater, für alles, was du uns in der letzten Woche geschenkt hast, an Freude und Bewahrung, an Sonne und Liebe und an allem Schönen. Unser Leben ist jeden Tag neu, ein Geschenk von dir. Danke, Vater. Wir bringen dir alles, was uns Sorgen macht und belastet. Vergib uns unsere Schuld. Mach uns wieder neu aufmerksam auf das, was du uns sagst. Leite unsere Gedanken. Gib uns jetzt deinen Heiligen Geist, indem wir auf dich hören und dich loben, jetzt auch in der Stille. Danke, Herr, dass du uns hörst. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium, Lukas 10, der barmherzige Samariter. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben.
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir wollen gemeinsam singen von der Leinwand Majestät.
Thank you.
Liebe Gemeinde, heute gibt es einen Krimi. Nein, ich meine den Tatort heute Abend um 20 Uhr in der ARD. Ich meine den Tatort heute Morgen hier im Alten Testament. Ziemlich am Anfang. Eine echte Mordgeschichte. Erstmal wenig erbaulich, aber spannend. Und vor allem echt. Der Tatort ist ein Feld. Und auf dem Feld sehen wir Kain und Abel, die beiden Brüder. Und dann schwingt einer die Keule gegen den anderen und tötet ihn. Der erste Mord in der Bibel und das erste, was nach der Vertreibung aus dem Paradies berichtet wird. Ja, das verlorene Paradies. Um die Geschichte des Brudermords zu verstehen, muss man wahrscheinlich auch die Geschichte von Adam und Eva sehen. Denn was in der nächsten Generation wird, das hängt ja oft auch mit dem zusammen, was davor passiert ist. Gott hatte den Menschen gut geschaffen. Er sagt, siehe, es war sehr gut, bis es dann eben geschah. Da schlängelte sich etwas zwischen Gott und Mensch. Die Sünde, sagt die Bibel. Die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet eure eigenen Herren sein. Ihr könnt verfügen, was gut und böse ist. Ihr bestimmt über das Leben. Dieser Schritt zur vermeintlichen Selbstherrschaft war der Schritt weg von Gott. Und der geht nun weiter und frisst sich in die Beziehungen zwischen Menschen hinein. Auf den Sündenfall folgt der Brudermord. Wir hören aus 1. Mose 4, 1 bis 16. Sie können auch hier mitlesen an der Leinwand. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger, und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verfluchst seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebaust, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's ergehen, dass man mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not,
jenseits von Eden gen Osten. Herr, segne dein Wort an uns. Hilf uns glauben und verstehen. Amen.
Liebe Gemeinde, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. So heißt es in dieser Urgeschichte der Bibel. Und so heißt es vielleicht auch viele Dutzende und Hunderte und Tausende Mal durch die Jahrhunderte hinweg. Da erhebt sich einer gegen den anderen in Neid, in Wut, in Rachegedanken. Tatort Familie, Tatort Arbeitsplatz, Tatort Schlachtfeld. Auf dem Feld des Kain hat es begonnen, da erschlug er seinen Bruder Abel. Aber wie ist es dazu gekommen? Bei Kain selbst und auch bei den unzähligen Kains heute. Die Bibel hält keinen großen Vortrag darüber, keine genaue Erklärung, auch keine psychologische Entschuldigung. Die Bibel erzählt einfach diese Geschichte, wie wir sie gerade gehört haben. Viele Details und viele Informationen, mit denen man sich da erhofft und erwünscht, fehlen. Vielleicht deshalb, dass wir nicht von uns wegschauen, nur hin zu den anderen, sondern damit wir uns in den Lücken dieses Textes selbst wiederfinden. Das sind die Brüder, Menschen, die eigentlich zusammengehören, Brüder, die miteinander leben könnten, so groß ist die Erde. Geschwister mit derselben Abstammung, mit derselben Jugend, mit derselben Prägung, mit derselben Geschichte, beide mit ihrem Opfer, das sie darbringen. Freilich nicht gemeinsam, sondern getrennt. Wäre die Geschichte sonst anders verlaufen? Sehen wir es uns mal etwas genauer an. Von einem uralten Konflikt wird da erzählt. Von Eigensucht und Neid erzählt die Bibel hier. Kain war ein Bauer, er war sesshaft, besaß ein Stück Land oder mehrere Felder. Abel dagegen war ein Schäfer, ein Viehhirte. Das war damals ein Nomade, der mit seinen Schafen und Ziegen unterwegs war und musste immer wieder neues Land suchen, um seine Tiere zu weiden und satt zu machen. Und besonders in Dürrezeiten war das oft ein Problem. Aber es gab da eine Regel. Ein Nomade durfte mit der Erlaubnis des Bauer auf dessen Feld kommen, wenn es abgeerntet war, und durfte die restlichen Früchte und Ähren auflesen, die er fand. Und nun sagt unsere Geschichte, Kain sprach zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Gemeint ist natürlich das Feld des Kains, des Bauern. Und dort geschieht es, da nimmt Kain vielleicht einen Knüppel oder irgendwas anders und schlägt ihn tot. Und man kann in Gedanken den Kain vielleicht wutschlaubend hören, vielleicht so, was willst du auf meinem Feld? Ich rackere mich ab, ich mühe mich, ich reiß die Dornen aus, die Disteln und dann kommst du mit deinen Tieren und sammelst den Rest einfach ein. Immer soll es dir besser gehen als mir. Kennen wir das? Es kann sein, dass sich so vielleicht die Wut in dem Kain zusammengebraut hat. Wie kommt es dazu, zum Hass und dann zum Mord? Wichtig ist, denke ich, dass wir uns die Szene davor nochmal anschauen. Beide, Kain und Abel, bringen Gott ein Opfer dar. Der eine Erstlinger der Herde, der andere Früchte des Felds. Und dann folgt der Satz, der uns zu schaffen macht. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wie können wir uns das vorstellen? So wie auf manchen Bildern von dem einen Altar steigt die Rauchsäule senkrecht auf, beim anderen wird sie verweht. Wir wissen es nicht, wie es wirklich aussah. Wir wissen nicht, woran die Brüder das Urteil Gottes gemerkt haben. Und wir wissen erst recht nicht, warum Gott das eine Opfer gnädig angesehen hat und warum er das andere Opfer nicht gnädig angesehen hat. Die Bibel gibt hier leider keine Erklärung dafür. Wir stellen nur fest, es ist so. So wie es im Leben immer wieder mal ist. Dem einen Menschen geht's gut, der andere Mensch klagt. Der eine ist gesund, der andere ist krank und leidet. Der eine rackert sich ab in Arbeit und in Mühe und dem anderen, dem fällt einfach nur alles so in den Schoß. Warum? Es gibt für uns oft keine Erklärung dafür. Wir stellen aber auch in unserem eigenen Leben fest, wir kennen das, wir erleben das so. Und die entscheidende Frage ist vielleicht auch nicht das Warum, sondern die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Was in Kain daraus wird, erzählt uns die Bibel und die Geschichte hier ganz anschaulich. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Er kann dem Bruder nicht mehr in die Augen sehen und er blickt nicht mehr auf zu Gott. Er stiert nach unten, in sich gekehrt. Und der Grimm beginnt, sich in seiner Seele, in seinem Herzen auszutoben. Kennen wir das auch? Immerhin, er nimmt noch wahr, dass Gott was zu ihm sagen will. Gott will seinen Zorn unterbrechen. Hey Kain, pass auf, was dir jetzt passiert. Wo siehst du hin? Wovon lässt du dich leiten? Wovon lässt du dich beherrschen? Warum bist du so zornig? So fragt Gott den Kain hier in dieser Geschichte. Und vielleicht fragt er uns das auch heute Morgen. Warum bist du so zornig auf den anderen? Warum kannst du dem anderen nicht verzeihen? Warum kannst du nicht vergeben? Warum muss der alte Streit über so viele Jahre gehen? Vielen Familien kann man sich nicht mehr freundlich in die Augen sehen. Viele Geschwisterbeziehungen sind zerbrochen. Der Konflikt ist längst verhärtet. Kain war ja der Ältere und jetzt kommt der Jüngere, der Konkurrent, macht alles anders, macht anders, wie ich es vielleicht gemacht hätte. Und ausgerechnet den sieht Gott hier in der Geschichte noch gnädig an. Und mich? Was ist mit mir? Was passiert mit mir? Alles und vieles, die Konflikte unseres Lebens, die fangen oft beim Vergleichen an. Warum hat der eine mehr und der andere weniger, ist gesünder oder kränker? Warum steigt der Erfolg des einen nach oben und das, was ich mache, das verpufft und kommt nicht zur Geltung? Solches Vergleichen ist sicher menschlich, aber solches Vergleichen ist für uns und für unsere Seele grundgefährlich. Denn aus dem Vergleichen, da wächst der Neid. Und wenn man nicht aufpasst, steigert sich der Neid zu Zorn, zu Wut und zur Unversöhnlichkeit. Und dann macht ein Mensch dem anderen das Leben schwer. Zerbrüche, Trennungen folgen. Wehe, du kommst auf mein Feld, steht hier. Ehen leiden darunter. Kinder oft noch mehr. Jesus hat es in der Bergpredigt gezeigt. Ein Mord beginnt nicht erst mit der Keule in der Hand, sondern er beginnt im Kopf und in den bösen Worten auf der Zunge. In 1. Johannes 3 heißt es, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Gerne urteilen wir über andere. Wenn wir die Zeitung lesen, der gehört weggesperrt, aber für immer. Der gehört verurteilt, der gehört hingerichtet, so lesen wir es geschrieben. Der ist doch viel, viel schlechter als ich. Aber das steht hier nicht. Im 1. Johannesbrief steht, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Vor Gott ist er ein Mörder. Und genau davon und davor will Gott uns bewahren. Und darum schaltet er sich in unserem Leben ein, so wie er sich auch hier bei Kain eingeschaltet hat. Die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Sie will dich beherrschen, sie flüstert dir zu,
Du musst dich wehren, du bist dein eigener Herr. Achte auf dein Feld, beschütze, was dir gehört und so weiter. So spricht auch die Schlange hier in dieser Geschichte. Und so lauert auch die Sünde oft vor unserer Tür. So wird kein neidisch, wie auch wir oft neidisch werden. So wird er hartherzig, wie auch wir in unserem Leben oft hartherzig werden. So wird er zum Mörder, wie wir oft auch. Vielleicht nicht mit der Keule in der Hand, aber in Gedanken, in Worten und in Taten. Und so geschieht der Sündenfall, zweiter Akt, hier in unserer Geschichte auf dem Feld. Und dabei hatte Gott doch den Kain gewarnt. Die Sünde will dich beherrschen, du aber herrsche über sie. Du hast die Kraft dazu. Schon indem Gott den Kain anspricht, öffnet er ihm einen Ausweg aus Neid und Wut. Setze deinen zornigen Gedanken ein Stoppschild, sagt Gott. Hebe den Blick, stier nicht auf den Boden hinunter und sieh deinen Bruder an. Mit der Liebe Gottes, mit den Augen Gottes. Hören wir Gottes Mahnung für uns? Sieh den Bruder heute, sieh die Schwester. Sieh den Mensch neben dir heute Morgen hier. Sieh den Bettler, der von deinem Gut etwas ernten will. Sieh die Hungernden und die Flüchtenden, die um ihr Leben bangen, in unserem Land und auf der ganzen Welt. Sieh den Abel abends in der Tagesschau. Und lass dann den Blick nicht sinken. Gott will nicht, dass die Sünde uns beherrscht, wie sie den Kain beherrscht hat, sondern umgekehrt. Wir sollen über sie herrschen. Wir sollen den neidischen Gedanken Einhalt gebieten in uns. Wir sollen unserem Egoismus Grenzen setzen. Dies traust Gott dem Kain zu und dies traut er uns hier auch zu, so wie wir heute Morgen alle hier sind. Gott will, dass wir miteinander leben können, in Liebe und im Teilen. Gott ist das nicht egal. Vor dem Mord nicht, aber was vielleicht auch ganz tröstlich ist in unserer Geschichte, auch nicht danach. Der Kain lässt sich hier zum Mord verleiten. Damit lässt er sich von Gott wegzerren. Doch die Geschichte endet an dieser Stelle nicht, weil vor Gott kein Mensch am Ende sein muss. Denn Gott geht ihm hinterher. Gott ist Abel nicht egal, aber Gott ist auch Kain nicht egal. Wo ist dein Bruder Abel, so fragt Gott. Denn Adam hat er ein Kapitel vorher gefragt, wo bist du? Jetzt fragt er, wo ist dein Bruder? Gott übersieht den Abel nicht. Keinen Abel auf dieser Welt übersieht er. Er sagt, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Und Gott hört die Stimmen der Verachteten, der Abgeschobenen, der Leidenden. Und er fragt auch uns, wo ist dein Bruder Abel? Nach wem fragt er mich heute Morgen? Der Mensch, der mit uns auf unser Feld des Lebens unterwegs ist. Kain hat hier nur eine schnuddrige Antwort parat. Soll ich denn etwa den Hirten hüten? Was geht mich denn mein Bruder an? Kennen wir solche schnuddrigen Antworten auch? Solche Ausreden, wenn es darum geht, unseren Ruf zu schützen, unseren Wohlstand, unser gutes Gewissen? Das Großartigste, denke ich aber an der Geschichte, die heute Morgen unser Predigttext ist, steht am Ende. Gott macht mit dem Kain nicht einfach Schluss. Egal was vorher war, er macht nicht mit ihm Schluss. Am Anfang heißt es, Gott sah das Opfer des Kains nicht gnädig an. Aber nun, am Ende der Geschichte, sieht Gott den Kain gnädig an. Trotz allem, was davor war. Er, so erzählt die Geschichte, machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlagen kann, der ihn findet. Der Mörder ist verstockt und ist auf Abrede und auf Abwege geraten. Aber er wird von Gott nicht verstoßen. Er wird verflucht, aber er wird nicht vernichtet. Er wird gerichtet, aber er wird nicht hingerichtet. Ganz unbegreiflich und vielleicht auch aus unserer Sicht unverdient, hält ihn Gott am Abgrund fest und stellt ihn unter seinen Schutz, trotz allem, was davor war. Wie das Zeichen auf Kains Stirn ausgesehen hat, wissen wir nicht. Das wird nicht genau beschrieben. Aber wir kennen das Zeichen, das Gott in diese Welt gestellt hat, auch für den Kain in uns heute. Dort auf Golgatha, hier, da hat er das Kainszeichen für uns, für die Welt aufgerichtet, das Kreuz. Wo nicht Abels Blut, sondern das Blut Jesu für uns zum Himmel schreit. Da steht jetzt das Zeichen, das uns Schutz bietet. Das Kreuz Jesu sagt wie das Kainzeichen damals, du bist schuldig, aber du darfst leben. Du bist ein Sünder wie der Kain, aber du gehörst dennoch zu mir, zum lebendigen Gott. Du weißt, was Grimm bedeutet, aber Jesus will dir zeigen, was Vergebung ist. Für uns und für unser Leben. Von Kain heißt es in der Geschichte, dass er zu Boden starrt, als Gott anfängt, mit ihm zu reden. Wir müssen nicht auf den Boden starren. Wir dürfen zum Kreuz sehen. Dort empfangen wir Versöhnung. Dort ist Kraft, die Kraft der Liebe, die nicht den anderen aus Neid vertreibt, sondern ihn leben lässt, ihn mitleben lässt. Adam, wo bist du? Hat Gott zuerst gefragt. Wo ist dein Bruder? Fragt er den Kain. Was? Fragt er heute Morgen uns hier in Heiderbach. In einer Zeit der Stille wollen wir in uns hineinhören, wo die Abels dieser Welt in unserem Leben sind, wo wir Versöhnung und Vergebung brauchen. Nach der Stille hören wir das Lied, komm in unsere stolze Welt. Amen.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, sei uns nahe, jetzt und in der neuen Woche. Wir haben dein Wort gehört, deine Frage an uns. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Wir haben dein Sehnen gespürt, dass doch ja die Sünde nicht über uns herrsche. Wir danken dir, dass du uns trotz all unserer Fehltritte nicht loslässt, dass du uns nachgehst wie dem Kain. Wir bringen dir unser Leben, auch mit all unseren Schattenseiten. Wo deine Vergebung leuchtet, da bleibt nichts dunkel. Du kennst den Kain auch in uns. Hilf uns, immer nach deinem Willen zu leben und deiner Güte in uns Raum zu geben. Wir bitten dich für uns, für unsere Familien, für unsere Gemeinde. Wo Streit herrscht, schenke du Versöhnung. Wo Neid regiert, gib du Freiheit. Wo Angst sich breit macht, schenke du neuen Mut und frische Kraft. So befehlen wir dir die Einsamen an, die Kranken bei uns in der Nähe und die in der Ferne. Dich bitten wir für die politischen Verantwortlichen. Gib ihnen Weisheit und auch Ehrlichkeit und auch für den Sinn für die Gerechtigkeit in dieser Welt. Ganz besonders bitten wir dich in diesen Tagen für die arabische Welt, für Afghanistan, für Mali und all die anderen Länder. Lass die Kinder Ismaels dich erkennen, den Gott, der Friede und Versöhnung bringen will, der Ruhe und Vergebung für uns bereithält. Ohne dich wird kein Frieden sein, nicht hier bei uns und auch nicht dort. So befehlen wir uns und unsere Welt dir an. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Wir hören ein weiteres Lied mit dem Musikteam zusammen. Du allein rettest mich. Thank you. Es gibt noch Folgendes bekannt zu geben. Das Opfer aus unserem heutigen Sonntagsgottesdienst ist für unsere Partnergemeinde in Hörselgau bestimmt, Thüringen, eine kleine Gemeinde, die mit vielem zu kämpfen hat, denen es lang nicht so gut geht wie uns. Vielen Dank für alles, was ihr da geben könnt. Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am 5. September, also nächsten Sonntag um 10 Uhr hier in der Laurentiuskirche mit Ricarda Wallon. Nächsten Sonntag beginnt auch wieder die Kinderkirche. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Prägitzer Haus. Herzliche Einladung an alle Kinder, geben Sie es einfach weiter daheim. In Thalheim ist um 11 Uhr Gottesdienst. Pfarrer Kress hat vom 28.08. bis 19.09. Urlaub. Er hat 3 verschiedene Vertretungen in der Zeit und bitte einfach ins Amtsblatt schauen, wenn da irgendwas ist, oder im Pfarramt entsprechend anrufen. Ganz herzlichen Dank an euch für alles Vorbereiten von dem Gottesdienst, Jakob an der Technik und auch an Thomas für alles Vorbereiten. Vielen Dank, es ist immer schön, dass wir so viele beieinander sind und dass es dann auch immer eine gute Gemeinschaft wird. Wir erheben uns. Am kommenden Samstag um 14 Uhr werden hier in der Laurentiuskirche getraut Florian Scheu und Cindy, geborene Rotfuß. Wir beten für das Paar. Herr, Vater im Himmel, wir bitten dich für dieses Paar, dass sie ihre Ehe in deinem Namen beginnen, in gegenseitiger Liebe und Verantwortung führen und einmal zu deinem Lob vollenden. Sei du der Mittelpunkt, der sichere Hafen in ihrer Beziehung. Amen. Gemeinsam singen wir im Stehen die Segensbitte, meine Hoffnung und meine Freude.
Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.
Im Verlassen der Kirche nachher bitte zuerst die Kanzelseite und dann die Altarseite. Ich bin froh, dass meine Knie nicht mehr so zittert wie am Anfang. Ich war gestern der ganze Vormittag auf dem Dach. Jetzt ist es deutlich angenehmer. Genau. Und so geht in den Sonntag mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Einen schönen Sonntag miteinander.